Ja, dann möchten wir zu der Predigt drüber gehen und ich möchte heute über einen Text aus der Bibel sprechen, der uns wohl sehr, sehr bekannt ist und jeder von uns empfindet etwas ganz Besonderes, wenn er diesen Text liest oder hört. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, wenn wir diese Geschichte hören, immer sehr gesegnet sind und erfreut über die Herrlichkeit unseres Herrn. Aber ich möchte uns heute einfach mal eine andere Sicht zeigen und uns mal darauf aufmerksam machen, worauf es hier eigentlich ankommt in diesem Text. Es ist mir neulich selber sehr so bewusst geworden und einfach neu geworden. Und ich freue mich darüber, was der Herr zu mir offenbart hat. Und ich hoffe, dass wir alle davon profitieren werden. Ja, es geht heute um die Verklärung unseres Herrn Jesus Christus. Diesen Text, mit dem wir jetzt beginnen, finden wir im Lukas-Evangelium Kapitel 9, Verse 28 bis 35. Heute wird es leider nicht übertragen, die Texte, so wie wir das immer gewohnt sind, auf unseren Bildschirmen. Von daher ist es technisch ein bisschen kompliziert. Von daher würde ich vielleicht uns dazu appellieren, dass wir so wie früher unsere Bibeln da rausholen und mal selber da ein bisschen blättern und suchen. Denn das, denke ich mal, ist immer sehr erbaulich, wenn wir selber suchen, wo das steht und in unserer Bibel lesen. Lukas Kapitel 9, Vers 28 bis 35. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. So lass uns 3 Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er redet. Während er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Der Text beginnt hier mit so interessanten Worten, ungefähr 8 Tage nach diesen Worten. Nach welchen Worten dann? Also da muss davor etwas geschehen gewesen, da wo Jesus etwas gesagt hat, irgendwelche besondere Worte. Und 8 Tage danach geschah eben dieses Ereignis, was wir gelesen haben. Und es ist wichtig, dass wir jetzt auch uns den Text mal vorlesen oder uns vor Augen nehmen, was Jesus denn da gesagt hat. Was waren das für Worte? Denn die hängen zusammen mit diesem Text, den wir heute eben gelesen haben. Nun, als Jesus wieder mal über seine Leiden, Tod und seine Auferstehung voraussagte, wendet er sich an die Menschen, die um ihn waren, denn er war ja immer umgeben mit sehr vielen Menschen, und sprach zu ihnen: Wenn jemand mir nachkommen will, das lesen wir jetzt im Lukas-Evangelium etwas früher, ab 23. Vers. Lukas-Evangelium 9, ab Vers 23b. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber sich selbst verliert und schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, Es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Nun, der erste Schritt für die Nachfolge, wenn wir gut aufgepasst haben beim Hören und Lesen, ist Wollen. Jesus sagt, wer mir folgen will, ist dieses Wollen. Nun, es gibt heute viele Menschen, die richtig wollen. Auch damals bei Jesus. In dieser ganzen Menge kamen immer wieder Menschen zu Jesus und sagen, wir wollen dir folgen, Meister. Aber dann hat Jesus ihnen ganz klar gesagt, worauf es ankommt. Denn diese Nachfolge ist nicht nur einfach ein Spaziergang. Und das ist nicht einfach so, immer hier in meiner Nähe sein und schauen, welche Wunder geschehen und welche große Ereignisse da passieren und so weiter. Das ist ganz was anderes. Denn mir nachfolgen heißt, auf Schlaf verzichten, auf viele Dinge dieser Welt verzichten, ja sogar auf sich selbst verzichten. Denn er sagt hier, der verleugne sich selbst, und das ist der zweite Schritt. Und schon an diesem Punkt scheitern dann die meisten. Auch damals gingen sie dann traurig von ihm weg, wenn es dann wirklich darauf ankam. Sie wollen schon, auch heute sind sie sehr begeistert am Anfang, wenn mal so eine Evangelisation oder irgendein großes Ereignis geschieht, irgendeine Konferenz und so, und dann wird so viel gepredigt und dann geschehen so viele gute Dinge und dann sind die Leute so mitgerissen, sie wollen. Aber wenn es dann um den Alltag geht, dann sind sie auf einmal vom Fenster. Denn sich selbst verleugnen heißt, sein Ich zu kreuzigen. Und da geht es ums Eingemachte. Er sagt, wer mir nachkommen will, der folge. Dieses Wort folgen ist vielleicht hier nicht ganz so genau übersetzt. In anderen Sprachen ist das noch ein bisschen präziser ausgedrückt, denn hier ist gemeint, in die Fußstapfen zu treten. Folgen kann man sehr unterschiedlich. Wenn man jemanden folgt, da kann man immer wieder sehen, ah, der hat jetzt gerade da, ist in eine Pfütze reingetreten, dann geht die Pfütze um. Oder der Weg ist gerade, der macht so eine lange Kurve, dann nehme ich mal eine Abkürzung. Aber letztendlich halte ich den ja noch im Auge und dann mache ich mir das Ganze ein bisschen bequemer und besser. Das ist bei Jesus nicht dran. Folgen heißt, in seine Fußstapfen zu treten, direkt der Spur zu folgen. Jesus spricht gerade von seinem Tod, von seinem Kreuzestod. Das heißt, auch ich soll mein Kreuz auf mich nehmen und in den Tod gehen? Ja, na toll, eine wunderbare Perspektive. Und da kapitulieren die meisten. Was hat wohl der 27. Vers mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Er hat gesprochen über die Nachfolge und auf einmal sagte er, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind etliche unter denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes sehen. Nun, um das Reich Gottes sichtbar zu erfahren, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen, muss man erstmal sterben. Wir denken daran, an die Geschichte, als Mose damals die Herrlichkeit Gottes, er wollte sein Angesicht, seine Herrlichkeit sehen, sagt Gott, das geht gar nicht. Denn wer mich sieht, der muss sterben. Der kann das einfach nicht aushalten. Und wir alle verstehen das, dass wir erstmal sterben müssen, dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen, sichtbar sehen. Doch hier sagt er, dass einige werden das sehen, bevor sie sterben, noch bei Lebzeiten. Und das geschah nach 8 Tagen. Als er diese Worte über die Nachfolge gesprochen hat, über die Schwierigkeit der Nachfolge, dass es nicht gerade mal so ein Spaziergang ist, vergehen 8 Tage und dann nimmt er 3 Menschen mit, 3 Leute, so gesagt die Elite aus seiner Jünger. Die 12, die waren ja schon auserwählt aus den ganzen Menschen. Aber aus diesen 12 waren es noch 3, die waren ganz besonders. Naja, wir würden jetzt sofort vielleicht den Gedanken zulassen, warum gerade diese 3? Waren die was Besonderes? Waren die besser wie die anderen? Nein, besser waren sie nicht. Vielleicht sogar im einen und im anderen waren sie sogar schlechter wie die anderen. Aber es kommt nicht darauf an. Einmal müssen wir Immer bedenken, Gott ist souverän. Wir haben gerade dieses Lied gehört. Souverän. Er macht, was er will. Er macht, wie er das für richtig hält. Und seine Wege sind immer gut und wunderbar. Das müssen wir erstmal vorab sowieso schon sagen. Zweitens wissen wir ja, dass auch die Aufgaben und die Gaben sind sehr unterschiedlich bei den Menschen. Die Fähigkeiten sehr unterschiedlich. Und deshalb kann man niemals alle über einen Kamm scheren. Natürlich sind alle Jünger, natürlich sind alle Menschen gleichwertig in Gottes Augen, aber nicht unbedingt immer gleichberechtigt. So hat er gerade diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, herausgewählt und hat mit ihnen etwas Größeres vor. Denn er hat in ihnen eine gewisse Kapazität gesehen, eine besondere Fähigkeit. Er hat in ihnen dieses Verlangen, dieses zukünftige brennende Herz gesehen. Er hat nach vorne geschaut und hat gesehen, diese Männer, die sind noch besonders. Und er hat sie auch befähigt dazu. Gleichzeitig auch mit einer großen Verantwortung versehen. Denn je größer die Verantwortung, je größer die Gabe ist, je mehr muss man auch eines Tages vor Gott verantworten dafür. Das müssen wir auch niemals vergessen. Und so hat er sich diese drei genommen. Und mit diesen dreien hat er innerhalb dieser 3,5 Jahre, wo sie mit den Jüngern zusammen waren, immer wieder ganz Besonderes was vor. Ihnen hat er nochmal immer besondere Lektionen erteilt. Denken wir an die Situation, als ein Synagogenvorsteher kam zu Jesus und sagt, meine Tochter liegt sterbenskrank, komm, hilf. Jesus geht, mit seinen Jüngern kommen sie da an, bis sie dann da waren, war die Tochter verstorben. Da kommen die Leute, die weinen alle und das ist so eine traurige Atmosphäre, kommt einer zu diesem Synagogenvorsteher und sagt, bemühe den Meister nicht, deine Tochter ist tot. Jesus sagt, kein Problem, seine Tochter schläft nur. Und dann nimmt er diese drei wieder rein, sonst niemanden, und geht mit ihnen ins Zimmer und weckt diese Tochter zum Leben auf. Warum nimmt er nur diese drei? Er wollte ihnen eine Lektion vielleicht erteilen, selbst wenn alles trostlos ist, wenn keine Hoffnung mehr besteht, menschlich gesehen, ich will euch zeigen, wenn ich bei euch bin, dann gibt es immer einen Ausweg. Und vielleicht noch vieles mehr. Oder denken wir an Petrus und Johannes, als die kurz vor dem letzten Passafest gesandt wurden, sie sollten das Passahlamm vorbereiten. Geht da und in das Dorf und so weiter, damit ihr diesen Menschen sehen, der wird euch einen Saal zeigen, da müsst ihr das Passahlamm vorbereiten. Das ist ja eigentlich eine Arbeit des Knechtes, ne? Beziehungsweise irgendeine Arbeit, die nicht unbedingt des Predigers, so wie der Petrus später war. Das könnte ja jeder machen. Da könnten die ja vielleicht auch sagen, ja, Jesus, die anderen, die machen sowieso sehr wenig und so schickt doch einen jemanden anderen. Und so, wir wollen hier bei dir jetzt bleiben, deine Worte hören, zuhören. Nein, sie mussten lernen, sich zu demütigen, auch vielleicht die niedrigsten Dienste zu tun. Sie mussten lernen, einfach überall anzupacken. Es gibt heute viele Christen, die meinen, die sind hier auf der Höhe, das ist ihre Arbeit und so weiter. Und sobald es ein bisschen dann aus der Reihe tanzt, das können die anderen machen. Nein, ein Diener Gottes, der muss dienen können. Er muss demütig sein können. Oder diese drei nimmt er wieder in Gethsemane zu sich, ganz besonders, als er ringt und betet und kämpft mit dem Teufel da. Es war dieser entscheidendste Kampf überhaupt. Und er nimmt diese drei zu sich, damit sie ihn unterstützen, damit sie lernen, wachen und beten in solchen Situationen. Denn auch sie werden irgendwann mal in solche Situationen kommen im Leben, wo sie werden kämpfen müssen, wo sie wachen werden müssen, wo es nicht anders geht. Sie haben zwar versagt, aber Jesus hat sie, diese drei genommen, um ihnen eine Lektion wieder zu erteilen. Und diese drei, die waren auch ganz besonders wissbegierig. Denken wir nochmal an eine Situation, als Jesus auf dem Ölberg über die Zukunft spricht, was auf diese Welt kommen soll, über das Ende der Welt. Und wir waren die, die kamen auf ihn zu und sagten, Herr, sag uns, wann wird das geschehen? Na, das waren diese drei und Andreas war auch noch dabei. Da waren diese drei wieder dabei, die waren wissbegierig. Die wollten immer mehr wissen. Und so können wir einige Beispiele hier anführen, warum Jesus diese drei immer mitgenommen hat. Und genau diese nimmt ihr jetzt mit und sie gehen auf den Berg. Wozu? Wenn ich jetzt euch fragen würde, wozu nehmt ihr sie? Naja, würden wir sagen, ganz klar. Eben vor 8 Tagen hat er gesagt, dass einige werden die Herrlichkeit sehen, bevor sie sterben werden. So, jetzt wollte Jesus sie auf den Berg führen, um ihnen die Herrlichkeit zu zeigen. Und die ganze Geschichte spricht ja auch davon. Dachte ich früher auch. Aber wenn wir genau lesen den Text, dann steht die Ursache direkt im ersten Vers. Als er nach diesen 8 Tagen die Jünger genommen hat, dann steht ganz klar geschrieben, er nahm sie auf den Berg, um zu beten. Das war die eigentliche Ursache und Grund, warum sie auf diesen Berg gegangen sind. Alles andere kam nachher dazu. Aber der wichtigste Punkt war, um zu beten. Ihr Lieben, für Jesus war nichts Wichtigeres auf dieser Welt als die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Jesu Leben ist durch das Gebet einfach gekennzeichnet. Er fängt mit Gebet bei der Taufe schon an, können wir in Lukas Kapitel 3 nachlesen. Und er endet seine Mission und sein Leben auf dieser Erde mit Gebet. Lukas Kapitel 23 können wir nachlesen. Jedes Mal, wenn er betete, ihr Lieben, da tat sich etwas. Es ist so gewaltig. Können wir nachprüfen. Nach der Taufe, wo Jesus aus dem Wasser stieg und gebetet hat, da auf einmal öffnete sich der Himmel und Gott spricht vom Himmel herab und der Heilige Geist wie eine Taube kommt über Jesus und Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn. Oder er betet die ganze Nacht. Nach dieser Nacht kommt er vom Berg runter und weiß ganz genau, wer von dieser ganzen Menschheit zu seinen Jüngern gehören sollen. Diese 12 wählt er sich dann aus. Woher wusste dann, welche 12 das waren? Und das hat er alles mit seinem himmlischen Vater in der Nacht besprochen. Jesus betet und beim Grab Lazarus. Er dankt und sagt, ich danke dir, Vater, dass du mein Gebet erhört hast. Also, daraus können wir resultieren, dass er davor gebetet hat für diese Situation. Er hat das mit seinem Vater besprochen. Er hat seinen Vater gefragt, was soll ich in dieser Situation hier tun? Wie auch immer. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und dann spricht er ein Machtwort und der Lazarus kommt nach 4 Tagen schon aus dem Grab heraus. Jesus nimmt diese paar Brote und paar Fische in seine Hand. Vor ihm steht eine Menge Menschen von 20.000 Leuten ungefähr. Er dankt seinem Vater, verteilt das und es geschieht was Gewaltiges. Alle 20.000 werden satt und bleiben noch übrig. Selbst am Kreuz, wo Jesus hängt und voller Verzweiflung gerade an eine Situation, was ihm das Allerschwerste fiel, Vater, betet er, warum hast du mich verlassen? Ja, er hat ihn tatsächlich verlassen, weil in diesem Augenblick war die ganze Schuld und Sünde auf Jesus. Jetzt kam der Fluch, so gesagt, und die Bestrafung für die Sünde auf Jesus drauf. Gott hat ihn zwar verlassen, aber er antwortet auf eine andere Art und Weise. Da kommt ein riesiges Erdbeben. Eine Dunkelheit verbreitet sich über das Land. Der Vorhang im Tempel reißt. Der Tod ist besiegt, so dass viele Toten sogar aus den Gräbern hervorgekommen sind zum Leben. Immer, wenn Jesus betete, geschah etwas. Auch hier, als sie auf dem Berg sind und Jesus betet, geschieht etwas Herrliches. Meine Frage, warum geschieht in unserem Leben so wenig oder vielleicht gar nichts? Für diese 3 Jünger geschah auch nichts. Wisst ihr warum? Na, sie schliefen. Schlafen wir vielleicht auch? Wie viel betest du und ich? Und wenn wir beten, was beten wir? Und wie betest du? Bei so manch einer Person, vielleicht auch bei sich selbst, wenn wir unser Gebet analysieren würden, können wir oft sogar sagen, ah, jetzt kommt dieser Satz und dann kommt der Satz. Dann können wir schon voraussagen, was eigentlich im Gebet kommt. Weil es zu einem Ritual geworden ist. Das hat sich so langsam alles so eingependelt und wir merken es oft nicht, dass wir einfach vor sich hier leiern, immer wieder dasselbe, sagen Amen. Und das reduziert sich auch immer mehr. Irgendwann mal bleibt es nur noch beim Tischgebet. Mudersohn hat mal Folgendes gefragt oder ausgesprochen. Betest du, sagt er, wenn du betest? Wenn du betest, betest du? Wie wichtig ist diese Gemeinschaft mit dem Herrn uns im täglichen Leben? Das Gebet unter den Christen ist mittlerweile zu einem so warm werden vor einer großen Aktion geworden. Kennen wir das? So wie das Warmsingen zum Beispiel eines Sängers vor einem großen Konzert. Da muss ich warm singen, damit er so richtig jetzt Leistung geben kann. Oder einen Marathonläufer, der muss sich auch warm laufen. Der kann nicht sofort von morgens aufstehen und loslegen und diese Leistung bringen. Er muss sich erstmal warm laufen. Dabei sollte eigentlich ja das Gebet das Wichtigste im Leben sein. Erste Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass, schreibt Paulus. Oder Epheser Kapitel 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Oder Jesus selbst sagt im Lukas Kapitel 18, alle Zeit, es ist wichtig und nötig, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Auch dieses Wort nachlässig in der Schlachterübersetzung ist ein bisschen unglücklich übersetzt. Richtig ist hier nicht entmutigt werden. Oder nicht ermattet. Betet einfach immer zu jeder, zu aller Zeit, damit ihr nicht entmutigt werdet. Wie viele Menschen sind heute mutlos? Sie sind ermattet. Sie liegen da auf dem Boden. Sie sind im Keller. Sie haben keine Lust mehr. Sie haben keinen Lebensmut mehr. Sie werden depressiv. Wie viele Christen sind heute in diese Depression verfallen? Versteht mich bitte richtig. Ich möchte nicht jede Depression unter einen Kamm scheren. Aber oft ist das der Fall, dass man dieses vernachlässigt hat. Die Gemeinschaft, das Wichtigste im Leben eines Christen überhaupt, die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und dann ist man entmutigt. Dann fällt man irgendwann mal einfach auf den Boden und kommt nicht mehr auf. Es ist so wichtig, dass wir gerade am Gebet uns Zeit nehmen. Leider sparen sich die meisten genau da an Zeit. Jemand sagte, bete und du wirst sehr viel Zeit sparen. Und nicht umgekehrt. Aber wir haben ja niemals Zeit. Das muss erledigt und das muss noch erledigt. Und der Tag morgen ist so stressig und so weiter. Ja. Und dann stehen wir morgens auf schon mit so einem Kopf und das Ganze, das kommt auf uns zu, diese Sorgen und so weiter, ja, dieser Welt und dieses Tages. Und dann gehen wir und laufen in diesen Tag hinein und versuchen, so wie eine Eichhörnchen im Rad, dreht sich das von jedem einen Tag in den anderen. Und das muss auch noch erledigt und das muss erledigt und so weiter. Und dann haben wir keine Zeit mehr zum Beten. Und abends fallen wir dann tot ins Bett und morgens geht die Leier von vorne los. Luther hat mal in seinen Tagebüchern Folgendes geschrieben. Morgen ist ein sehr anstrengender Tag für mich. Viel zu tun. Deshalb muss ich die ersten 4 Stunden mit meinem Herrn reden. Paradox, würden wir sagen. Ach, wir würden gerne dem Luther vielleicht einen Tipp geben oder vielleicht einen Rat und würden sagen, du Luther, das ist total verkehrt, was du da gerade jetzt machst. Am besten, du stehst früher auf. Natürlich liest du ein kurzes Wort und dann kurzes Gebet, Gott wird dich schon verstehen und dann läufst du los und machst, um alles zu erledigen. Nein, es ist genau verkehrt. Denn genau Gott soll der das Ganze erledigen. Indem wir mit ihm die Gemeinschaft pflegen und ihm alles hinlegen und das Ganze erledigen und Gott freut sich so darüber, dann erledigt er für uns viele, viele Dinge, das wir gar nicht brauchen. Widme dem Gebet die beste Zeit, damit du die dunkle, schlechte Zeit aus dem Wege gehst. Friedrich Mayer hat mal Folgendes gesagt, und das ist wirklich wahr. Die Tragödie liegt nicht in den unbeantworteten Gebeten, sondern darin, dass man gar nicht mehr betet. Die Tragödie liegt nicht in den unbeantworteten Gebeten, sondern darin, dass man gar nicht mehr betet. Und unglücklicherweise wird über nichts so viel diskutiert und gesprochen und so wenig praktiziert als das Gebet. Und genau das sehen wir hier bei den Jüngern. Der Tag war sehr anstrengend. Und der Aufstieg auf den Berg sowieso. Man kann sich vorstellen, da wo Jesus war, war immer so viel los, so viel Volk, das Gedränge. Und dann gingen sie immer alle mit und alles wollen sie mitkriegen. Und da muss man sich vorstellen, dass dieses ganzen Tag mit Menschen und dann ein Problem hier und ein Problem da und alles musste das zu Fuß erledigt werden. Dann gingen sie aus einem Dorf ins andere und abends war man kaputt. Und jetzt, nach so einem anstrengenden Tag, geht es jetzt noch auf den Berg. Was auch nicht unbedingt sehr einfach und leicht war. Ja, sie waren jung, aber trotzdem waren sie Menschen. Und dieser Berg Tabor, der liegt ungefähr so knappe 600 Meter über dem Meeresspiegel, den musste man erstmal noch hochgehen. Ob das nun ein steiler Berg war oder lang, das spielt keine Rolle. Den Weg musste man machen. So waren sie endlich mal da, vielleicht spät abends, müde. Wann sie das letzte Mal gegessen haben, weiß man nicht. Wie lange sie es noch so ausgehalten haben, wach zu bleiben, wissen wir nicht. Aber irgendwann mal übermannte sie der Schlaf und waren sie weg einfach. Wie anders war es doch bei Jesus? War er nicht müde? Natürlich. Und vielleicht noch viel müder als die Jünger. Denn er musste das Ganze, die liefen ja mit und guckten sich das Ganze nur an. Und Jesus musste das Ganze erledigen. Gott musste das Problem jedes Menschen auf sich nehmen, sich damit befassen. Und wir müssen nicht denken, dass er jetzt Gottes Sohn war, deshalb hat er ganz besondere Kraft gehabt. Nein, er war genauso schwach wie alle Menschen. Er war genauso ein Mensch wie ich und du. Er wurde müde, er schlief im Boot ein und schlief, selbst wenn gerade ein großer Sturm da war, konnte der nicht mal wach werden. Wir mussten die dann damals wecken. Jesus war genauso müde. Aber wenn er mit seinem Vater sprach, dann ging ihm die ganze Müdigkeit weg. Das war das Schönste in seinem Leben. Hast du das auch schon mal erlebt? Wenn du so mal richtig kaputt bist, am liebsten würdest du dich jetzt aufs Bett schmeißen, und schlafen, ausruhen. Aber irgendwie merkst du, da klopft Jesus und möchte mit dir reden. Und du gehst ins Gebet und merkst auf einmal nicht, dass eine ganze Stunde vergeht. Und du hast so ein gutes, glückliches Gefühl danach, und als ob die Müdigkeit weg ist. Nun, Vers 29. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Und sein Gewand strahlte weiß, strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum gerade Mose und Elia? Was waren das für besondere Menschen? Menschen waren das genau solche wie alle anderen. Doch Gott hat durch diese Menschen ganz Besonderes gewirkt. Und er hat sie auch ganz besonders, genauso wie die Jünger hier ausgewählt, die jetzt erscheinen sollten. Denn Mose war der Vorsteher des Gesetzes im Alten Testament. Denn gerade durch Mose hat Gott das Gesetz gegeben. Wenn wir lesen, angefangen bei 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, es gibt so vieles. Wenn wir das lesen, dann kommt uns vielleicht auch manchmal das Schlafen an. Und wir denken, wie kann man das verstehen? Wie kann man das machen? Wozu das Ganze? Die ganze Opfer, der Unterschied der Opfer und dann die ganzen Details, die da gemacht mussten werden mit Tropfen Blut sowieso und dann das Fleisch so teilen, Fett und hier und dann verbrennen und hier. Wozu das Ganze? Und die Stiftshüte, wie wurde sie gebaut bis ins letzte Detail? Interessiert mich das? Das ist doch eigentlich wozu? Aber ihr Lieben, genau da in diesem Gesetz zeigt Gott seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und er zeigt die Zukunft in diesem Gesetz. Denn in diesem Gesetz gerade zeigt Gott, wer kommen soll. Denn das Gesetz ist der Schatten von dem eigentlichen Bild, was da kommen sollte. Und genau durch Mose hat Gott das Ganze dem Volke Israel und somit der ganzen Menschheit gegeben. Um zu zeigen, es wird einer kommen, der in der Tat dieses Opfer ist, was im Alten Testament in diesem ganzen Gesetz eigentlich nur ein Schatten war. Und Elia, der war der Repräsentant der ganzen Propheten. Es gab ja so viele Propheten. Und was war die Aufgabe der Propheten? Ja, dieses Gesetz immer wieder aufzurichten, um den Menschen darauf hinzuweisen und ihnen zu sagen, wie wichtig es ist, dass man sich daran hält. Denn das ist ein Bild des zukünftigen Erlösung und dem Erlöser. Und Elia, einer der größten Propheten des Alten Testamentes, der sich so richtig dafür eingesetzt hat, denken wir nur an den Berg Karmel, da wo diese 850 Propheten, Baals-Propheten und Aschera-Propheten davor ihm treten und er steht vor dem ganzen Volk und sagt, entscheidet euch heute, wie lange wollt ihr noch hinken auf beiden Seiten, entweder für Gott oder für den Baal. Es ist ein glatter Selbstmord. Elia steht hier ganz allein. Nein, nicht ganz allein. Gott war mit ihm. Und da steht eine Meute, das ganze Volk und die ganze Baals, Priester und der König Ahab selbst, der Gottlose. Und der Elia, er fordert sie auf. Er weist sie darauf hin, auf dieses Gesetz. Das war die Aufgabe der Propheten. Und jetzt kommt Elia als Repräsentant aller dieser Propheten und spricht mit Jesus. Und das ist sogar beweisbar, das ist nicht meine Meinung, warum gerade diese zwei Männer. Wir können das auch in der Schrift immer wieder nachlesen. Denken wir nur an Lukas Kapitel 16, Vers 29, da wo die Geschichte, Jesus die Geschichte erzählt von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Ich möchte nicht die ganze Geschichte jetzt erzählen, aber wir kennen sie ja gut. Und zum Schluss, wo es keine Möglichkeit gibt, diesem reichen Mann zu helfen, dann bittet er, lass doch Lazarus auf die Erde kommen, damit meine fünf Brüder auch nicht hierhin kommen, wo ich bin. Und was sagt Abraham dann? Sie haben das Gesetz und die Propheten. Merken wir? Das Gesetz, sie haben Mose und die Propheten. Oder Lukas Kapitel 24, Jesus selbst, nach seiner Auferstehung, geht mit den zwei Jüngern nach Emmaus. Ihnen sind die Augen geblendet, sie sehen nicht, dass es Jesus ist. Und sie sind so empört und dann sagt er, wisst ihr nicht, was geschrieben steht? Und dann im 27. Vers kommt es auf den Punkt. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten, merken wir, schon wieder sind diese beiden da, und legte ihnen in allen Schriften aus, was hat er ihnen ausgelegt? Was sich auf ihn bezieht. So wichtig waren Mose, das Gesetz und die Propheten, denn das bezog sich alles auf den Herrn Jesus, auf den zukünftigen Messias, der kommen soll. In Johannes Kapitel 1, Vers 45, das saß bei den Menschen drin, sie wussten ganz genau. Und das lesen wir so interessant. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und die letzte Schriftstelle. Wir können noch und nöcher hier finden Schriftstellen, die darauf hinweisen. Galater Kapitel 3, Vers 24 schreibt Paulus, das Gesetz ist der Lehrmeister auf Christus. Merken wir, warum gerade diese zwei hier erscheinen sollten und mit Jesus darüber sprechen? Denn das waren die Repräsentanten des Alten Testamentes im Erlösungswerk. Die Frage ist jetzt nur, worüber sprachen sie? Hier steht nur ein Satz. Sie sprachen über den Ausgang Jesu aus Jerusalem. Nun, das Wort Ausgang hat zwei Bedeutungen. Einmal Ausgang aus dem Zimmer, aus dem Haus, aus der Stadt, aus Jerusalem, wie auch immer. Natürlich haben sie auch gesprochen über den Ausgang Jesu Christi aus Jerusalem nach Golgatha. Gar keine Frage. Aber viel wichtiger, sie sprachen über den Ausgang der ganzen Sache. Wie wird das ausgehen? Das, was du, Jesus, jetzt alles durchmachen musst, du stehst kurz bevor. Wie wird das Ganze ausgehen? Der Ausgang des Erlösungswerks, wozu er gekommen ist. Ach, die würde mich jetzt doch interessieren, worüber die sich da unterhalten haben. Was hat Mose wohl gesagt? Was hat Elia gesagt? Was hat Jesus darauf geantwortet? Es würde mich so interessieren. Vielleicht hat Mose gesagt, weißt du, Jesus, ich habe es damals gar nicht verstanden. Ich habe es zwar befolgt und eins habe ich verstanden, du bist heilig und wir haben dir zu gehorchen auf jedes Wort. Und jede Kleinigkeit war wichtig, das habe ich verstanden. Natürlich musste ich nicht mehr, aber vieles habe ich gar nicht verstanden, wozu diese ganzen Opfer waren. Konnten die wirklich unsere Sünden abwaschen? Das Gefühl haben wir eigentlich nie bekommen. Oder beziehungsweise diese Gewissheit, dass jetzt die Sünde weg ist. Und dann hat Jesus vielleicht ihm erklärt, ja, das war nur ein Schatten. Der wirkt, das wirkliche Opfer, das bin ich. Und nur ich, keine Tiere dieser Welt werden und können eure Sünde nicht abwaschen. Aber ihr habt geglaubt dadurch auf mich, die ich kommen sollte. Und ich werde das jetzt vollbringen. Vielleicht, ich weiß es nicht, was sie wohl mit Jesus gesprochen haben. Aber eins steht fest, es war ein sehr tolles Gespräch. Jesus wurde vielleicht ermutigt von den beiden. Das war für Jesus ganz, ganz wichtig, bevor er in diesen Kampf hineingeht. Nochmal so eine Bestätigung haben. Ja, Herr, ich will es durchziehen. Das muss jetzt geschehen. Und ich will bezahlen für die alle Sünden der ganzen Welt. Was für ein gewaltiges Ereignis. Auf der einen Seite die Repräsentanten des Alten Testamentes und auf der anderen Seite die Repräsentanten und die Säulen des Neuen Testamentes und Jesus, der lang ersehnte Retter und Erlöser in der Mitte. Das Erlösungswerk wird mit den Repräsentanten des Alten Testamentes und den Vorstehern der bald ins Leben gerufenen Gemeinde Jesu besprochen. Aber was für eine peinliche Situation. Die Repräsentanten des Neuen Testamentes schlafen. Nun werden sie wach. Vers 32. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Na, wenigstens das haben sie noch gesehen. Das Gespräch haben sie verpennt, aber wenigstens das haben sie jetzt gesehen, noch diese Herrlichkeit. Nun, ob Jesus sie jetzt weckte, so wie damals in Gethsemane, oder wurden sie selber wach, kann man es nicht so richtig erkennen hier, aber die Situation ist wirklich sehr, sehr peinlich. Kennen wir das Gefühl, wenn wir so aus dem tiefen Schlaf gerissen werden, und gerade schön geträumt waren, so richtig weg und so wachen wir dann auf, zerzaust und gucken um uns her, wo sind wir überhaupt, können gar nichts verstehen. Und dann lassen wir irgendeinen Satz noch los, worüber ein nüchterner Mensch, der daneben steht, vielleicht noch lacht und so. Kennen wir die Situation? Zumindest hier sieht das genauso aus. Petrus spricht hier so ein Unsinn, tut mir leid, das überhaupt nicht zum Thema ist. daran können wir erkennen, dass er überhaupt nicht dabei war. Der hat überhaupt nichts mitgekriegt, was hier eigentlich geschah. Das Einzige, was er sagt, lass uns hier 3 Hütten bauen. Für dich, für Mose, für Elia. Es ist gut, dass wir hier sind, sagt er nicht. Und er wusste nicht, was er überhaupt redet. Daran können wir erkennen, dass dieses überhaupt so etwas von Unbedachtes war. Heute würden wir sagen, er war total neben der Spur. Ihr Lieben, versteht mich bitte richtig. Ich mache jetzt nicht die Apostel hier klein. Die sind nach wie vor sehr, sehr groß in meinen Augen. Aber warum stellt die Bibel uns diese Bilder so ganz klar dar? Auch die Versagen der Apostel. Weil die waren genau solche Menschen wie ich und du. Und sie waren damals noch gar nicht bekehrt. Sie waren so Menschen, die folgten Jesus nach. Aber das Eigentliche kam später. Und wenn wir später die Apostel betrachten werden, dann ziehen wir den Hut und dann schämen wir uns auf. Wie weit sind wir eigentlich? Nein, sie begriffen immer noch nicht, worum es hier ging. Woher auch, wenn man alles verschlafen hat. Oder man hört auch manchmal gar nicht zu. Man muss nicht unbedingt schlafen. Kennen wir das auch? Wenn jemand was erzählt und wir sprechen dann irgendwas rein, weil wir in den Gedanken so tief versunken waren, in eine andere Welt waren und dann diese Frage, hörst du mich überhaupt zu oder mir überhaupt zu? Bei den Jüngern sehen wir das auch oft. Kurz vor seinem Tod, Jesus kündigt das 3. Mal sein Leiden und sein Tod an. Und womit kommen die Jünger auf einmal an? Genau diese 2, die auch jetzt hier dabei sind, Jakobus und Johannes, und sagen, Meister, wir haben da eine Bitte an dich und einen Wunsch, kannst du uns das bitte gewähren? Und ja, was ist das denn? Ja, wenn du in deinem Reich bist, kannst du das so machen, dass ich und mein Bruder dann eben zur Linken und zur Rechten bei dir sitzen? Oder eine andere Situation. Jesus speist die 5.000, beziehungsweise die 20.000, 5.000 Männer nur, speist diese Menge von Menschen mit Brot. Und kurze Zeit danach, wo sie dann wieder unterwegs sind, warnt Jesus sie vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten und der Pharisäer und des Herodes. Dann gucken die sich gegenseitig an. Du, hast du die Brötchen mitgenommen? Und vergessen. Wie peinlich. Wie traurig ist Jesus manchmal gewesen und sagt, erkennt ihr dann immer noch nicht, worum es hier geht? Oh ihr Lieben, ich glaube, wenn sie hier nicht geschlafen hätten, diese 3, dann würden sie auch in Gethsemane nicht schlafen. Wenn sie das Gespräch mitgekriegt hätten, was diese 3 da auf dem Berg gesprochen haben, Mose, Elia und Jesus, Petrus würde Jesus nicht verleugnen. Und sie wären nicht alle weggelaufen. Wie sieht das jetzt nur bei mir und bei dir aus? Ist die Gemeinschaft mit deinem Herrn noch intakt? Oder fragst du dich, warum kann ich seine Stimme nicht mehr hören? Warum kann ich seinen Willen nicht mehr erkennen? Warum treffe ich immer wieder falsche Entscheidungen? Überhaupt einen Einblick oder einen Eindruck hast, dass der Herr dich verlassen hat. Du hörst seine Stimme nicht mehr, in Wirklichkeit aber vergessen hast, wann du überhaupt das letzte Mal so eine innige Gemeinschaft mit deinem Herrn Jesus hattest. Und in Wirklichkeit hat nicht er dich, sondern du ihn verlassen. 2 wichtige Dinge. Wofür du und ich geschaffen sind. Einmal zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das Zweite, das ist die Gemeinschaft mit ihm. Alles andere steht auf dem 2. Plan. Wir können noch so große Dinge tun im Leben. Wir können noch so viel bewirken in der Gesellschaft, in der Gemeinde, wo wir uns auch befinden. Wenn wir das Gebet aber vernachlässigen, dann ist das alles nichts wert. Hans-Peter Reuer hat mal Folgendes gesagt. Wenn du hier auf Erde nicht mit dem Herrn reden möchtest, denn darauf kommt es ja an. Wenn du möchtest, dann kannst du das. Wenn du nicht möchtest, dann möchtest du eben nicht. Und wenn es bei dir nicht klappt, dann willst du nicht wirken. Jesus hat gesagt, der Mann, und wer mir folgen will, darauf kommt es allererstes drauf an. Und wenn du das nicht möchtest, sagt Hans-Peter Reuer, hier schon auf dieser Erde, diese Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, was willst du dann überhaupt im Himmel? Stellt er die Frage. Denn wir sind ja für die Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Denn wir werden genau da im Himmel, werden wir aus dieser Gemeinschaft aus einfach nicht mehr herauskommen. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt, die Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland, mit unserem himmlischen Vater zu haben und das ununterbrochen, immer, immer. Gott segne dich, Gott segne mich im Nachdenken, dass wir unser Gebetsleben überprüfen. Denn genau heute bist du gefragt. Man kann sich gut vielleicht irgendwie verstecken, wenn wir Gemeinschaft haben, so wie früher, wo wir zusammengekommen sind und ab und zu auch beten in der Gemeinde. Es ist wichtig. Aber heute bist du dich gefragt, persönlich, und darauf kommt es an, wie ist meine persönliche Gemeinschaft mit meinem Herrn? Wollen wir uns diese Frage stellen? Wollen wir diese Frage mitnehmen? Und darüber nachdenken.